Ich möchte zu Beginn ein Wort lesen aus Kolosser 2, 1 bis 3 und füge mich damit nahtlos dem an, was unser Bruder heute Morgen zur Eröffnung der Gebetsgemeinschaft gesagt hat. Denn ich will, dass ihr wisset, welch gewaltigen Ringkampf ich um euch habe und die in Laodicea und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses. Oh, was sind wir da für genügsame Leute, gemessen an dem Gebetswunsch des Apostels Paulus. Und weil er wusste, in was für einen kümmerlichen Zustand die Gemeinde der Zukunft stehen würde und damals zum Teil schon stand, deshalb hat er nicht nur ein Gebetlein gesprochen, sondern er stand in einem ringenden Kampfe, in einem Gebetsringkampf. Und zwar mit Fürstentümern, Mächten und Gewaltigen. Ist Ihnen noch nie aufgefallen, dass in Epheser 6, wo von der geistlichen Waffenrüstung die Rede ist, und wo da steht, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Fürstentümer und Gewaltigen, gegen die Bosheitsmächte in der Himmelswelt und gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, dass da als siebentes Teil der geistlichen Waffenrüstung steht, dass der vollbewaffnete Krieger Jesu Christi Feldwache hält in den Gebeten. Und Feldwache hält man in den Gebeten in der Nacht. In der Nacht, in der wir leben. So wie es in Römer 13 steht.
Halt, der Lautsprecher, das ist gut.
Gut. So wie es in Römer 13, 11 steht. Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Morgenstunde schon nahe gekommen ist. Die Stunde, da wir aus dem Schlaf aufwachen sollen, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist schon nahe gekommen. Darum lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tage. Das heißt, so als ob der Herr Jesus, das Licht der Welt, schon anwesend wäre. Da würde keiner von uns mehr huren und sündigen und lügen und betrügen und unreinen Gedanken frönen, das würde keiner wagen. Lasst uns wandeln wie am Tage. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern ziehet den Herrn Jesus Christus an und treibet nicht Vorsorge für das Fleisch zur Erfüllung seiner Begierden. Das ist endzeitlicher Aufruf. Und zu diesen Waffen des Lichtes im Ringkampf gegen die Mächte der Finsternis gehört auch der Gebetsringkampf. Noch einmal, er hat einen Ringkampf des Gebetes, dass die, die sein Angesicht nicht gesehen haben, vereinigt würden in Liebe und zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses bis hin zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Und nun fügen die besten Handschriften des Grundtextes hinzu, bis zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, welches ist der Christus. Und zwar das Haupt und alle seine Glieder, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Der Gebetsringkampf vollzieht sich gegen die Mächte der Finsternis. Da spüren Sie schon, wie weit wir oft auch in unseren Gemeindegebeten entfernt sind von diesem Gebetsziel des Apostels Paulus. Lesen Sie bitte einmal zu Hause Daniel 9 und 10. Hausaufgabe für heute Nachmittag. Ja, ich bin AD, hab euch nichts mehr zu sagen. Aber lest es einmal, Daniel 9, das gewaltige Gebet, Bußgebet Daniels und die Frage, wann, o Herr, wann erfüllst du deine Verheißungen, wann stellst du dein Israel wieder her, wie lange soll das noch dauern? Und dann gibt Gott ihm die Antwort, aber diese Antwort wird verzögert. Es findet zuvor ein Kampf zwischen Mächten des Lichtes und der Finsternis in den Himmeln statt, Daniel 10. Und der Engel Gabriel, der ihm dann die Antwort überbringt, sagt ihm, du sollst wissen, warum ich so lange hinausgezögert habe, dir die Antwort Gottes zu überbringen. Ich hatte einen Kampf gegen die Elohim, gegen die Fürsten und Götter Persiens und Griechenlands. Und der Einzige, der mir beigestanden hat, das war euer Fürst Michael, der Fürstenengel, nicht Deutschlands, Israels. Wir sollten uns in unseren Tagen, auch wenn wir für Israel beten, auf einen solchen Gebetsringkampf einstellen. Auch wenn wir um die Gemeinde ringen, um eine Gemeinde, wo heute mehr und mehr nur noch seelische Ergötzung, Brot und Spiele einziehen. Und wo man aus dem Schandzeichen des Kreuzes, des Messias, eine Quelle christlicher Vergnügungen macht. Ringkampf. Das gilt es heute. Blättern wir noch hinüber, noch einmal aus Kapitel 4, Vers 12, was wir heute Morgen schon hörten. Kapitel 4, 12, dort wird ein Mann, Kolosser 4, 12, ja. Dort wird ein Mann genannt, Epaphras, ein Mann, der gegen alle Phrasen ist. Und über allem Geschwätz steht, auch über allem frommen Geschwätz. Entschuldigt einmal, ich kann es nicht mehr hören, wenn Gottes Kinder beten, lieber Gott, lass mich doch treu sein, lass mich doch gehorsam sein, lass mich doch mehr spenden für deine Sache. Ja, lässt er uns denn nicht? Es gibt so viele Phrasen in den Gebeten der Gemeinde, vielleicht auch in unseren Gebeten, die sollten wir uns abgewöhnen. Und Epaphras war einer, der über dem Geschwätz stand. Es grüßt euch Epaphras, der aus eurer Mitte ist, ein Sklave Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr steht vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Das waren Männer Gottes und die brauchen wir heute, auch in den Gemeinden hin und her, wo alles immer mehr den Bach hinuntergeht. Und nun möchte ich Ihnen heute Morgen einen Gebetsringkämpfer vorstellen aus dem alten Bunde, Habakkuk. Habakkuk kommt von dem hebräischen Wort Habak, das heißt die Hände ringen oder die Hände falten oder umarmen, umklammern. Ich gebe Ihnen ein Bild, das mag vielleicht so sein wie bei jenem Kampfe Jakobs am Jabok, wo er mit dem Engel des Bundes rang und ihn umklammerte und ausrief, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Und dann ging ihm die Sonne auf, Pniel, Und er sagte, Gott, Eel, ich habe dein Angesicht gesehen und bin genesen. Gebetsringkampf. Und wir werden dann lesen in Kapitel 3 des Büchleins Habakuk, Gebet Habakuks des Propheten nach Schikjonot. Und Schikjonot sind die Schmerzensschreie oder das Gebrüll oder die Irrklagen. Ein merkwürdiges Gebet. Ich darf Ihnen schon jetzt sagen, dass Habakuk 3 der 151. Psalm ist. Aber bitte suchen Sie dann nicht im Buch der Psalmen, da steht er nicht, sondern in Habakuk 3. Erstens einmal hat er die Psalmenüberschrift Schikjonot, Schmerzensschreie. Zweitens, es kommt dreimal das bedeutsame Wort Sela vor, Sela empor, wo man etwas aufhebt, es in den Korb auf dem Kopfe legt, um es nach Hause zu tragen, weil es so wertvoll ist. Und ich bin überzeugt, dass auch ihr vielleicht mit Hilfe des Geistes Gottes in diesen Tagen manches aufgehoben habt und nach Hause tragt. Sela empor. Und die hieroglyphische Bedeutung dieses Wortes Sela heißt Stütze sein für die Lehrautorität, Lamech, die das Leben bewirkt. He. Stütze der Lehrautorität, die das Leben bewirkt. Und dann noch ein Hinweis, dass es ein Psalm ist. Er schließt mit dem Wort dem Vorsänger mit meinem Seitenspiel. Und da möchte ich Sie dort darauf hinweisen, dass diese sogenannten Vorsängerpsalmen überhaupt nichts zu tun haben mit einem Mann, der vor dem Chore stand und ihnen laut etwas vorsang, damit sie die Stimme nicht verloren haben, sondern das haben die alten jüdischen Übersetzer viel besser gewusst. Lamena Seach heißt nach der Septuaginta im Hinblick auf das Ziel geschrieben. Bedeutet nach dem Übersetzer Theodotion im Hinblick auf den Sieg geschrieben. Bedeutet nach Aquila, das war der Bader des Alten Testamentes, dem Siegbringer gewidmet. Und nach dem Talmud, dem Kommenden. Ja, der Siegbringer, der Kommende, der die Vollendung bringt, das ist der Messias. Alle Vorsängerpsalmen sind messianische Psalmen. So auch dieses Gebet der Schmerzensschreie. Aber zunächst noch etwas anderes. Ich möchte Ihnen diesen Gebetsringkämpfer vorstellen, und damit wir nicht auf falsche Gedanken kommen, als wären das vollkommene Männer, wollen wir einmal in die Not dieses Mannes hineinschauen. Wilhelm Busch, der heimgegangene Pastor aus dem Ruhrgebiet, hat einmal ein Büchlein geschrieben, Müde Gottesknechte. Und das gibt es wirklich. Es gibt auch müde Gottesknechte, nur die dürfen darüber nicht reden, sonst blamieren sie sich. Es gibt müde gewordene Missionare. Es gibt müde gewordene Diener Gottes. Es gibt Gottesdiener und Gottesknechte, die in ihrem Herzen tausend und eine Frage an den lebendigen Gott haben. Und wenn sie sich niemandem anvertrauen, dann haben sie doppelte Not. Dann gehen sie mit dieser Not einsam ihren Weg. Müde Gottesknechte. Wir lesen einmal aus Habakuk Kapitel 1. 12 bis 17, zunächst 2 bis 4. Wie lange, Jehova, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir Gewalttat und du rettest nicht. Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an? Er leiht seine Stimme dem endzeitlichen Israel, das dieses alles erleben wird. und Verwüstung und Gewalttat sind vor meinen Augen, und Streit entsteht und Hader erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos, und das Recht kommt nimmermehr hervor, denn der Gesetzlose umzingelt den Gerechten. Darin sehen wir auch die Herrschaft des Antichristen im Lande des Redlichen. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Dann in Kapitel 1, 12 bis 17. Bist du nicht von Alters her, Jehova, mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben, Jehova, zum Gericht hast du es gesetzt und, o Fels, zur Züchtigung es bestellt. Und der Fels, der da mitzog, ist der Christus und zugleich ein Deckname für Jahwe, für Jehova. Also er hat die Züchtigung bestellt und hat Israel zur Züchtigung gesetzt, der Fels selbst. Du bist zu rein von Augen, um Böses zu sehen, und Mühsal vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du Räubern zu? Schweigst, wenn der Gesetzlose den verschlingt, der gerechter ist als er. Der Fürst Israels, der Gesetzlose, dessen Zeit gekommen ist zur Zeit des Endes, wie es Hesekiel sagt. Und machst die Menschen wie die Fische des Meeres, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Er wehrt der Tod. Der Tod hebt sie alle mit der Angel herauf. Er zieht sie herbei mit seinem Netz und sammelt sie in sein Garn. Darum freut er sich und jubelt. Darum opfert er seinem Netze und räuchert seinem Garne, denn durch sie ist sein Teil fett und seine Speise feist. Soll er deshalb sein Netz ausleeren und beständig darauf ausgehen, Nationen schonungslos hinzumorden? Das ist das Schleppnetz des Todes, in dem die großen und die kleinen Fische hängen bleiben. Und in dieser Not steht Habakuk, der Gebetsringkämpfer. Aber er bringt diese Not seinem Gott. Im ringenden Gebet, im Ringen um das Geheimnis des Heilsplanes Gottes, im Ringen um die Offenbarung seines Wesens und seines Namens, im Ringen um die unteilbare Wesenseinheit Gottes, der Zornesgerichte verhängt und dennoch die Liebe ist und bleibt, und der alle Gerichte als heilspädagogische Maßnahmen seiner Liebe verordnet hat. Im Ringen um das heilige Rätsel Israel, und die endgültige Lösung dieser Frage, die Endlösung der Judenfrage, aber von Gott aus, hat ja auch einen gegeben, Hitler, der eine andere Endlösung der Judenfrage sah. Schonungsloses Hinmorden. Er hat Fragen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich bekennen, wenn ich einmal hinübergehe, werde ich Fragen mitnehmen. Tausend und eine, vor allem die eine Frage, Herr, warum hast du die Shoah zugelassen, den Holocaust, die Ermordung von 6 Millionen Juden? Ich bin aber überzeugt, dass ich gar nicht erst dazu komme, ihm diese Frage zu stellen. Denn wenn ich ihn schauen werde, wie er ist, und ihm damit gleich sein werde, werde ich ihn nichts mehr fragen, weil es dann einen Wesensaustausch gibt und eine simultane Offenbarung dessen, was in Christus ist, zu mir hin. Und das wird völlige Antwort sein. Und nun die Lösung. Kapitel 2. Auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen, und ich will ausspähen, um zu sehen, was er, was Gott mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Klage, auf meine Diskussionsrede. Er möchte also die Lösung haben von Gott. Und da tritt er auf die Mischmeret. Und die Mischmeret ist der Schauturm. Wir haben in der Nähe unseres Ortes auch einen solchen Turm auf einem Berg des Sauerlandes. Ich habe ihn oftmals auch mit den Kindern aufgesucht. Und wenn man da hinaufgeht, dann hat man einen wunderbaren Überblick. Oder denken Sie ans Gebirge. Wenn Sie sich die Mühe machen, dann auf einen solchen Turm hinaufzusteigen, dann haben Sie von dort oben einen alles umfassenden Horizont. Und wenn klares Wetter ist, etwa bei Föhn, sehen Sie die entferntesten Berge bis auf hunderte von Kilometern. Und dann bleibt hinter Ihnen das Gewürm des Erdbodens weit zurück. Und die Seele erhebt sich. Das ist überhaupt so, wenn man auf die Berge geht. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt nicht von den Bergen, sondern von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, von dem Schomer Israel, von dem Wächter Israels, der nicht schläft noch schlummert. Mischmeret hängt nämlich zusammen mit dem Wort Schomer, Wächter, Gott, der Wächter Israels. Und wir haben in diesen Tagen auch schon etwas von den Schomerim gehört, von den Wächtern auf den Mauern Jerusalems, die den lebendigen Gott erinnern an seine Verheißungen und ihm keine Ruhe lassen, Tag und Nacht. Nicht, weil er so vergesslich wäre und einen Merkzettel braucht, so wie ich ihn immer in der Tasche mit mir herumtrage, sondern weil wir durch das Erinnern Gottes an seine Verheißungen ihm die Ehre geben, ihn verherrlichen, dadurch, dass wir ihm glauben. Die Schomerim haben wir auch schon gesehen in Hohelied 5. Das waren die Wächter der Stadt Jerusalem, die der Braut ins Gesicht geschlagen haben und die ihr den Schleier heruntergerissen haben, zur ersten Erkenntnis des Messias Jesus. Also auf diesen Schauturm wollen wir doch mit Habakuk, dem Gebetsringkämpfer, hinaufsteigen, auch wenn es ein wenig Mühe macht, die Treppen hochzugehen. Und ich möchte mich bedanken bei all den alten Geschwistern, die unter dem Bombardement von Bibelstellen in diesen Tagen hier ausgeharrt haben. Aber es gibt nirgendwo eine Lösung für die brennenden Fragen als auf dem Schauturm des prophetischen Wortes. Sehen Sie einmal, die Gemeinde Jesu hat einen ganz engen Horizont, und das liegt mir wirklich auf der Seele, in was für einer Naivität, in was für einer Gedanken- und Herzensenge die Gemeinden und Gemeinschaften weithin stehen. Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, ihr seid eng geworden in eurem Herzen. Tut euch doch auf und werdet weit gegenüber der Fülle der Erkenntnis des Wortes, weit gegenüber dem Geheimnis Gottes, dem Geheimnis seines Willens, das er geoffenbart hat. Gebt der Gemeinde nicht nur die Milch für den Glaubensanfang, sondern auch das Brot, die feste Speise für Erwachsene und Zielstrebige, und zündet ihr die Lampe des prophetischen Wortes an, die da scheinet an einem dunklen Ort und die das einzige Licht auf unserem Wege ist. Auf den Schauturm des prophetischen Wortes sollten wir hinauftreten. Und das gilt nun im Grunde allen, sonderlich den Dienern am Wort. Sehen Sie, die Beschäftigung mit dem prophetischen Wort der Bibel und selbst die Apostelbriefe sind prophetische Schriften, ist kein Hobby, ist kein Spezialanliegen für einige interessierte Kreise. Ich kannte einen Kreis, der sich genannt hat Freunde des prophetischen Wortes. Und die anderen, das sind halt keine Freunde des prophetischen Wortes. Aber wir Spezialisten, wir kümmern uns um das prophetische Wort. Wir unterliegen einem großen Irrtum. Wir werden nicht klarkommen, auch in den kommenden Ereignissen. Ich habe es schon einmal gesagt, wenn wir nicht tief gegründet sind im Worte Gottes, sonderlich im prophetischen Wort, in allem Willen Gottes, in der Vollgewissheit des Geheimnisses Gottes, das er geoffenbart hat. Und dazu ist auch Habakuk, der Gebetsringkämpfer, mit seinen Nöten, mit seinen Problemen, auf den Schauturm des prophetischen Wortes hinaufgestiegen. Aber ich möchte noch auf etwas anderes hinweisen. Dr. Schorsch Kahn, den vielleicht einige dem Namen nach noch kennen, hat einmal den Pietisten Folgendes ins Stammbuch geschrieben. Ihr dreht euch immer nur um euch selbst. Es geht bei euch immer nur nach der Melodie, ich, meiner, mir, mich. Der liebe Heiland ist für mich gestorben. Der liebe Heiland ist für mich da. Das Wort Gottes ist nur für mich da. Ich suche im Wort Gottes nur das, was mich interessiert. Ich suche nur das, was mich erbaut. Und in der Gemeinde, na, vielleicht haben einige sich das sogar in diesen Tagen gefragt, wäre es denn nicht besser, etwas aus dem Evangelium zu sagen, etwas Einfaches, einfaches Evangelium. Ja, natürlich, das ist gut, das tue ich auch. Lachen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, schlafen hat seine Zeit, aufwachen hat seine Zeit. Und dennoch, er hat gesagt, es geht um die Sache Gottes und seines Messias. Natürlich sind wir mittendrin. Natürlich ist Jesus für mich persönlich gestorben, aber auch für das All. Natürlich dürfen wir ihm im Gebet auch unsere persönlichsten Probleme bringen, ausschütten, unsere Nöte. Aber wir sollten uns mehr und mehr daran gewöhnen, seine Probleme im Gebet zu durchbeten, seine Herzensanliegen Mittelpunkt unserer Gebete sein zu lassen im Gebetsringkampf. Für Israel zu beten, dass wir auch zu dieser feurigen Mauer gehören, die der Herr rings um Jerusalem schaffen wird. Dass wir beten für die judenchristlichen Gemeinden, dass sie aus der Zerrissenheit herauskommen, die wir aus den Völkern auf sie übertragen haben, sodass es eine lutheranische Messiasgemeinde gibt und eine reformierte und eine baptistische und eine charismatische. Und so weiter und so fort. Wir finden alles wieder. Dass diese Erstlinge Israels zur Einheit finden, dass sie auch mehr und mehr in ihr evangelistisches Zeugnis das prophetische Wort einbauen, das ist nämlich merkwürdigerweise gar nicht der Fall. Sie haben zu großen Teilen kaum ein Interesse dafür. Sie haben all unsere pietistischen Konzepte einfach übernommen. Es gibt so viele Anliegen, so viele Anliegen. Auf meine Warte will ich treten, auf den Turm mich stellen und will ausspähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was ich erwidern soll auf meine Fragen, auf meine Diskussionsreden. Und da gibt Gott die Antwort. Da antwortete mir Jehova und sprach, schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne, damit man es rennend lesen könne, heißt es im Hebräischen. Und damals hat man das wirklich noch so gemacht, dass man auch die ersten Urkunden der Bibel auf Tontäfelchen eingegraben hat, auf weichen Ton, und diese Tontäfelchen hat man dann hernach hart gebrannt. Man hat ganze Bibliotheken solcher Tontäfelchen gefunden im Orient. Eingeritzt, eingegraben, unlöschbar gebrannt. Also nicht auf Papier geschrieben, das kam erst viel später. ist auch nicht so dauerhaft. Gott hat dafür gesorgt, dass sein wunderbares Wort durch alle Anfeindungen der Zeiten hindurch erhalten geblieben ist. Und zwar in einer Überlieferungsklarheit und Reinheit, wie es kein anderes antikes Buch je gehabt hat. Ich kann das jetzt nicht näher ausführen. Ich könnte das tun, etwa wenn ich die älteste Jesaja-Schrift aus dem Jahre 1000 vergleiche mit der Qumran-Schrift, die man dann gefunden hat, aus dem Jahre 200 vor Christus. Es gibt kaum Unterschiede. Schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne, denn das Gesicht, das heißt die prophetische Schau, geht noch auf die bestimmte Zeit und es strebt nach dem Ende hin, nach der Endzeit hin, nach dem Abschluss des gegenwärtigen Äons, nach der Zeit des Endes. Und es lügt nicht. Und wenn Sie vielleicht eines mitnehmen in diesen Tagen, dass Sie eine Überzeugung gewonnen haben, durch die Gnade Gottes, dass dieses Wort Gottes irrtumslos ist, weil Gott nicht lügen kann. Weil er Verheißungen gegeben hat und diese Verheißungen sogar noch bei seinem hochheiligen Namen und bei seinem eigenen Gotteswesen beschworen hat, weil er weiß, was für Lügner wir sind und wie misstrauisch wir ihm gegenüberstehen. Es lügt nicht, wenn es verzieht, so harre sein, denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Ja, es gibt einen Verzug der Erfüllung des Wortes Gottes. Und es werden ja einmal in der Endzeit Spötter kommen und werden sagen, wo bleibt denn nun die Verheißung seiner Wiederkunft? Seit die Erde besteht, ist alles geblieben, wie es von Anfang an war. Und dann sagt der Apostel Petrus, erleuchtet von Heiligen Geist, ja, das denkt ihr. Es gab gewaltige Katastrophen. Die Zerstörung der ersten Erde, dann die Überschwemmung durch die Sintflut und ihr Wissenschaftler und Theologen, ihr kommt zu völlig falschen Schlüssen, auch hinsichtlich der Erdgeschichte und der Weltgeschichte, weil ihr diese katastrophalen Umbrüche in der Geschichte des Planeten Erde und in der Weltgeschichte nicht mit einbezieht. Es ist euer Eigenwille, womit ihr eure eigenen Begierden erfüllen wollt, dass ihr die Wiederkunft Jesu anzweifelt. Denn wenn es keinen Richter gibt, dann brauche ich mich nicht zu verantworten. Und es gibt keinen Richter, wenn es keinen Schöpfer gibt, wenn alles von selbst entstanden ist. Kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Verzögerung, Verzugszeiten, weil Gott will, dass niemand verloren wird. Das heißt in dem Sinne, dass er doch noch zu der Gemeinde der Erstlinge kommt, die ein Vorzugsrecht hat als Leib des Christus, dass die anderen, die aus den Gerichten wiederhergestellt werden, niemals haben werden. Das kann man wirklich versäumen, dieses wunderbare Vorzugsrecht, ein Glied am Leibe des Christus zu sein. Ich darf Ihnen aber kurz noch etwas sagen. Ich sehe die Hauptverzugszeit in der Zeit der Gemeinde zwischen Pfingsten und der Wiederkunft Jesu Christi. Denn zu Pfingsten waren ja eigentlich alle Kulissen des kommenden Reiches bereits aufgebaut. Und derjenige, der dieses Reich eröffnen sollte, wurde von allen Zuschauern des göttlichen Dramas erwartet. Mit der Krone, mit dem Schwert, mit der Macht und Herrlichkeit. Und alles war vorbereitet. auch das Imperium Romanum mit seinen Cäsaren. Und dann kommt er heraus, der Hauptakteur. Er trägt eine Krone, aber die Dornenkrone. Er trägt ein Gewand, das blutbesudelte Gewand der Soldateska. Auf einmal wird ein anderes Stück gespielt. O Haupt voll Blut und Wunden. Stehen alle fassungslos. Auch die Apostel haben damit gerungen, die gedacht haben, nach dem ausgerottetes Werden des Messias käme die letzte 70. Jahrwoche, wie es ja auch eigentlich sein müsste. Dann auf einmal erkennen sie, weil Israel den Erlöser nicht annimmt und die Sendung des Geistes, dass diese 70. Jahrwoche hinausgeschoben ist auf unbestimmte Zeit. Und Israel wird mehr und mehr verblendet und ihr Fall wird den Nationen zum Reichtum. Das ist die Verzugszeit. Ich meine, ich darf ja auch einmal eine Meinung sagen, ihr glaubt ja auch, dass ich den Geist Gottes habe. Ich meine, dass wir heute in der Zeitverkürzung leben. Der Herr Jesus hat es gesagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Fleisch errettet werden, keine Kreatur auf Erden. Heute geht alles Schlag auf Schlag und die dramatischen Ereignisse im Ostblock vom Jahre 1989 an bis heute haben uns vielleicht einen Vorgeschmack gegeben, wie es sein könnte, wenn Gott Schlag auf Schlag handelt, wenn er die Zeit verkürzt, wenn er im Zeitraffer die Ereignisse ablaufen lässt, so dass die Politiker nur mit hängender Zunge hinter den Ereignissen hergerannt sind und sie verwaltet haben, so gut wie es eben ging. So wird es sein. Also noch einmal. Wenn das prophetische Wort verzieht, so harre es sein. Kommen wird es. Die Erfüllung wird nicht ausbleiben. Und in dieser Erfüllung sind nun die Gebete der Heiligen, der Gebetsringkämpfer, eingeplant. Mich hat einmal ein Bruder gefragt, wie kann es sein, wenn die Endzeitereignisse doch so vorherbestimmt sind im prophetischen Wort, dass die Gebete der Heiligen dann eine Rolle spielen. Brauchen wir dann überhaupt noch zu beten? Antwort 1. Es gibt innerhalb der fest eingeplanten Endzeitereignisse gewisse Variabilitäten. Der Herr Jesus sagt einmal, bittet darum, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, als ein Wort an die Judäer, an die Juden in der Endzeit. Also es gibt da schon Verschiebungsmöglichkeiten. Antwort 2. Die Gebete der Heiligen sind von Gott vorher ersehen und eingeplant. Ein Beispiel, sie sind die Software für die Hardware. Sie sind das Programm für den Zeitencomputer Gottes. Gott hat seinen prophetischen Computer, verzeiht die physikalische Sprache, gespeist mit den Gebeten der Heiligen, die er zuvor weiß, zuvor erkannt hat. Schauen Sie doch einmal in die Offenbarung, da steigen die Gebete der Heiligen wie Rauchwerk empor vom Räucheraltar und lösen etwas aus. Es geschehen Blitze und Donner und gewaltige Katastrophen. Also die Gebete der Heiligen sind eingeplant in die Weltgeschichte und das Weltgericht, auch in das endzeitliche Gericht. Und deshalb können wir es auch nicht hinwegbeten. Liebe Geschwister, ich verstehe es gut, wenn manche frommen Leute beten, Herr Jesus, gib doch, dass unsere Politiker und die Politiker auf der ganzen Welt endlich ein Einsehen haben, das Wort Gottes annehmen und dass dann eine Zeit des dauerhaften Friedens kommen möge, sodass die Erde sich endlich erholt von ihrer Verwüstung und auch das Menschengeschlecht aufatmen kann und dass es auch uns in unserem Vaterland weiterhin gut gehen möge und wir eine Blütezeit der Wirtschaft haben, das verstehe ich gut. Das ist auch der Wunsch meines Fleisches. Möge es doch nicht geschehen zu meiner Lebenszeit, hat Hiskia gesagt. Aber das ist doch nicht im Sinne Gottes. Natürlich sollen wir beten für alle, die in Hoheit sind, und sollen sie nicht verspotten und lästern, wie es in unseren Medien geschieht und wie es unsere Jugend, auch die Jugend in den Gemeinden, leider übernimmt. Ja, wir dürfen auch beten für Bundeskanzler Kohl. Auch wenn unser Bürgertum in den Himmeln ist, unser Vaterland, das Land unseres Vaters, ist nicht Deutschland, das ist unser Mutterland. Unser Vaterland, das Land unseres Vaters, ist Israel. Und deshalb sollten wir als Shomerim für Israel beten. Es ist ein Unding, wenn eine Gemeinde zwar eine halbe Stunde oder 45 Minuten betet und kein einziger betet für Israel. Nun zu Kapitel 3. Ich möchte es ordnen nach den drei Psalmenstichworten. Erstens Schikyanot, Schmerzensschreie. Zweitens Selah, Empor. Und drittens Lamenaseach, im Hinblick auf den Sieg geredet. Im Hinblick auf den siegbringenden Messias. Gebet Habakuks des Propheten nach Schikyanot, nach Schmerzensschreien. Und wenn man dieses Kapitel 3 durchliest, dann wird man das verstehen. Hier werden all die Endzeitkatastrophen aufgelistet, die das Gebrüll und die Schmerzensschreie der Menschen in der Endzeit verursachen werden, die trotz der Katastrophen nicht Buße tun werden, sondern den heiligen Gott lästern und verspotten und verfluchen werden. Schikyanot. Ich beginne einmal mit Vers 4. Und es entsteht ein Glanz wie das Sonnenlicht. Strahlen sind zu seinen Seiten. Und das selbst ist die Hülle seiner Macht, die Energiehülle seiner Kraft. Erinnert uns das nicht an eine Kettenreaktion, wo die Energiewolke, die atomare Wolke emporsteigt? Die ja keine Regenwolke ist, sondern eine Energiewolke, die eine alles verderbende, todbringende Energie aussendet. Ich stelle das erst einmal zurück. Es ist nämlich eine andere Wolke, eine andere Strahlenwolke. Vers 5. Vor ihm, das heißt vor dem kommenden Christus, geht die Pest einher und die Seuche zieht aus seinen Füßen nach. Erdbeben, Sturmwind und Feuer vor dem Ton eines verschwebenden Schweigens, die Gerichte vor seiner Güte und Barmherzigkeit. Pest und Seuche gehen vor ihm her. Wir leben in einer modernen Zeit und das haben auch die Bakterien und Viren erkannt. Unsere heutigen Wissenschaftler und Ärzte und die Pharmaindustrie kommt überhaupt nicht mehr nach mit der Erfindung immer neuer Antibiotika. Sie haben im Grunde den Zug verpasst, weil nämlich die Bakterien sich modernisiert und angepasst haben und gewandelt haben, damit sie von diesen Antibiotika nicht mehr vernichtet werden könnten. Und da kommen auf einmal Krankheiten, die die Weltgeschichte und die Einwohner der Welt nie gekannt haben. Aus Afrika und aus den Urwäldern von den Affen. Da lebt die Tuberkulose wieder auf und die schwarze Pest. Und zwar in Formen, dass sie kaum noch bekämpft werden können, mit modifizierten Bakterien. Und weil wir Mitteleuropäer natürlich nicht nach Bayern fahren in unserem Urlaub, sondern in den Urwald, irgendwo in Südamerika, schleppen wir all diese Bakterien lustig mit nach Europa ein. Verzeihen Sie den Spott. Es wird noch bitter ernst werden. Pest und Seuche gehen vor ihm her. Vers 6. Er stand und machte die Erde schwanken. Er schaute und machte aufbeben die Nationen. Es zerbarsten die Berge der Urzeit. Es senkten sich in das glutflüssige Magma die Hügel, die ewigen Hügel ein. Seine Wege sind die Wege der Urzeit. Das sind geologische Urereignisse, die sich wiederholen werden. Wir werden es noch zu erleben, was das heißen wird, wenn die Erdachse sich verändern wird. Wenn der Planet Erde taumeln wird wie ein Betrunkener, wie es auch hier steht. Wenn die Berge zerbersten werden, wenn auch der Ölberg zerreißen wird, mitten hindurch und ein Tal bilden wird hin zur Wüste Judäa, durch das dann das getreue orthodoxe Israel vor dem Zuflucht des Drachen fliehen wird. In seinen Bergungsort. Es senken sich die äonischen Hügel, die Hügel der Vorzeit und der Urzeit. Sie zerbersten. Vers 7. Unter Trübsal sah ich die Zelte Kuschans, das heißt Afrikas. Es zitterten die Zeltbehänge des Landes Midian, pauschal gesehen, ist dies die arabische Welt? Ja, da wird es auch Gerichte geben. Und das hat schon begonnen. Schauen Sie doch einmal hin, was in Afrika los ist. Vers 8. Ist Jehova wieder die Ströme entbrannt? Ist etwa dein Zorn wieder die Ströme, dein Grimm wieder das Meer, dass du einherziehst auf deinen Rossen, deinen Wagen des Heils oder der Rettung? Der erste positive Gedanke, der Herr kommt mit Wagen der Rettung. Vers 9, entblößt, entblößt ist dein Bogen, Zuchtruten geschworen durch dein Wort. Sela, empor, kann man da nur noch als Notschrei retten, rufen, komme bald Herr Jesu. Und der Herr Jesus hat gesagt, wenn dieses beginnt zu geschehen, dann hebet eure Häupter empor, weil dann eure Völkerrettung nahe gekommen ist. Erhebet das Haupt, Sela empor, zu Strömen spaltest du die Erde, heißt es eigentlich, oder Ströme erspaltest du aus dem Erdland. Vielleicht werden sich wieder die Kontinente auseinanderteilen und zerreißen, die Inseln und Erdteile der Erde. Denn die Kräfte der Himmel, das ist die Erdanziehungskraft, diese Kräfte, die das Weltenall zusammenhalten, werden erschüttert werden. Vers 10, es sahen dich, es zitterten die Berge, eine Wasserflut fuhr daher, die Tiefe ließ ihre Stimme erschallen, zur Höhe erhob sie ihre Hände, also auch die Tehom des Totenreiches, die Gefangenen in der wasserlosen Grube, im Scheol, im Totenreich, erheben ihre Stimme, gleichsam ihre nicht vorhandenen Hände. Vers 11, Sonne und Mond traten in ihre Wohnung beim Lichte deiner Pfeile, welche daher schossen, beim Glanze deines blitzenden Speeres. Ich will Ihnen nicht Angst machen, verstehen Sie das, aber das gehört zur prophetischen Botschaft der Endzeit. Es hat einmal einen Propheten Henoch gegeben, zu Deutsch der Eingeweihte, so wie es die eingeweihte und geheiligte Gemeinde sein sollte. Der hat ein Kind bekommen, und weil er in dieser Zeit eine prophetische Schau vom Ende hatte, hat er dieses Kind genannt Methuselah, blitzender Speer, Todespfeil. der arme Kerl. Aber hier steht es, deine Pfeile, deine Pfeile. Die Sonne wird sich verfinstern, sie wird in ihre Wohnung treten. Der zweite Teil, Sela empor. Wir dürfen das Herz und das Haupt erheben. Vers 16 und 17 gibt uns eine Fernschau, eine Schau in das, was Gott durch all die Gerichte hindurch verwirklichen will. Ich vernahm es, und es zitterte mein Leib, der Leib des Gebetsringkämpfers Habakuk. Bei der Stimme bebten meine Lippen, Morschheit drang in meine Gebeine, und wo ich stand, erzitterte ich, der ich ruhen werde am Tage der Drangsal. Wenn derjenige gegen das Volk heranziehen wird, der es angreifen wird. Wo also der Feind Israels heranziehen wird, am Ende der Tage, in den Tagen der Drangsal, in der Drangsal Jakobs. Und Habakuk weiß, genauso wie Daniel, du wirst ruhen am Tage der Drangsal. Daniel, gehe hin und ruhe aus, und ich werde dich auferwecken am Ende der Tage, und die Lehrer werden leuchten wie die Sterne des Himmels an Glanz. Das ist die Auferstehungshoffnung, die sich in Habakuk entzündet. Und dann Vers 17. Denn der Feigenbaum wird nicht blühen, und kein Ertrag wird an den Reben sein, und es trügt die Frucht des Olivenbaumes, des Ölbaumes, und die Getreidefelder tragen keine Speise. Aus der Hürde ist verschwunden das Kleinvieh, und kein Rind in den Ställen. Zunächst einmal wird das so sein. Noch keine Frucht des Feigenbaums. Noch kein Ölertrag des Geistes aus dem Ölbaum. Aber der des Feigenbaums wartet, der Messias, wird seine Frucht essen. Nach Sprüche 27, Vers 18. Weil dieser Feigenbaum saftig geworden ist und schließlich doch Frucht bringen wird, die ihn befriedigt. Der Ackerbauer hat Geduld wegen des Landes. Und er pflegt es und betreut es, so sagt Jakobus in Kapitel 5, bis das Land ihm die erwartete Frucht bringt. Vers 18 bis 19. Ich aber, ich will in Jehova frohlocken, will jubeln in dem Gotte meines Heils. Jehova, der Herr, ist meine Kraft und macht meine Füße denen der Hindinnen gleich und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen, im Hinblick auf den Siegbringer und Messias geredet, mit meinem Saitenspiel. Und nun stelle ich Ihnen die Frage, ich habe ja noch 10 Minuten Zeit nach der Uhr, wie kann dieser Mann so frohlocken, der eben die entsetzlichen Katastrophen der Endzeit auch über Israel berichtet hat und der sie so geschaut hat wie wir nicht. Und durch dieses Schauen zitterte seine Sprache, zitterten seine Hände und Morschheit drang in seine Knochen, in sein Gebein. Wie ein Todkranker, der von einer radioaktiven Wolke getroffen ist. Wie kann dieser Mann fröhlich sein? Ja, nun warten Sie mal, das kommt noch. Er frohlockt in dem Gott seines Heils, seiner Rettung, mit Saitenspiel. Nun möchte ich Ihnen die Antwort geben, Vers 2. Das habe ich ja absichtlich ausgelassen. Jehova, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Und nun wörtlich, Jehova, zeuge ins Leben dein Werk inmitten der Jahre, inmitten der Jahre mache es erkennen oder führe es zur Erkenntnis. Mitten im Zornesbeben gedenke deines Erbarmens. Das ist die Antwort. Das ist der Grund des Frohlockens und der Freude, sodass wir nicht mit schlechtem Gewissen, sondern fröhlich sprechen können, komme bald, Herr Jesus. Und sein Werk, das ist einmal die Gemeinde, die ist aber hier nicht gemeint, sondern das Volk Israel. Und wann wird das geschehen? Dass dieses Werk Gottes, das Volk Gottes belebt wird und ins Leben gezeugt wird, wo er es erkennen macht und zur Erkenntnis des Messias führt, so dass sie hinschauen auf den, den sie zerstochen haben, noch vor seinem sichtbaren Kommen, und dass er mitten im Zornesbeben der endzeitlichen Gerichte seines Erbarmens gedenkt. Mitten in der letzten Jahrwoche. Ich möchte Ihnen ganz kurz einen Hinweis geben. Dort mitten in der Jahrwoche haben die beiden Endzeitzeugen in Jerusalem ihr Zeugnis vollendet, werden getötet vom Antichristen, werden auferstehen und werden entrückt zu Gottes Thron. Mitten in der Jahrwoche sind die 144.000 gläubigen Erstlinge aus Israel herausgerufen und versiegelt und werden entrückt und mit der Gemeinde des Leibes vereinigt, und damit ist dann das Geheimnis Gottes vollendet. Mitten in der letzten Jahrwoche, nach 3,5 Jahren eines scheinbar friedlichen Paktes des Antichristen mit Israel, werden gewaltige kosmische Ereignisse eintreten. Nicht nur die Verfinsterung von Sonne und Mond, sondern auch das Erdbeben in Jerusalem, Offenbarung 11, das 7000 Familien auslöschen wird. Und die übrig gebliebenen werden voller Furcht und geben dem Gott des Himmels die Ehre. In Jerusalem. Mitten in der Jahrwoche geschieht eine Ernüchterung des orthodoxen Israel. Eine schmerzliche Geburt. Ein Zusammenbrechen des Saulus von Tarsus, der bis dorthin Feind der Christusgemeinde war. Warum? Sie haben zunächst den Antichristen, der gesagt hat, ich bin der Messias, angenommen, ihn, den Sohn des Verderbens. Es wird mir weh ums Herz, wenn ich daran denke, dass Israel, das heute schon auf den Messias teilweise wartet, über den Autobahnen hängen Spruchbänder, der Messias kommt bald, dass es diesem Rattenfänger Satans noch einmal in die Hände fallen wird. Aber dann tut dieser Mann etwas sehr Törichtes. Gott entlarvt ihn. Er setzt sich in den Tempel Gottes, in dem dann wieder Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht werden, und stellt sich nicht nur als Messias dar, sondern als Gott. Und da kündigt ihm das orthodoxe Israel die Gefolgschaft. Da macht es nicht mehr mit. Genauso wie sie sich gegen Jesus gewandt haben wegen seines Anspruchs, ich bin er, ich bin der Ewige, ich bin Jahwe, ich bin Gott. Und von diesem Zeitpunkt an bricht der Antichrist das Bündnis mit Israel, verbietet den Opferdienst und verfolgt das Sonnenweib und alle, die Gott fürchten. Und jetzt sehen Sie vielleicht ein wenig Füllung für die Aussage, inmitten der Jahre, mache dein Werk erkennen, führe es zur Erkenntnis. Inmitten der Jahrwoche, reiße ihm den Schleier vom Angesicht. Inmitten der Jahrwoche, zeuge es ins Leben. Inmitten des Zornesbebens, gedenke deines Erbarmens. Sie kennen alle Jesajas 53 von dem leidenden Gottesknecht. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Jesajas 53, 4 nicht folgendermaßen lautet. Es ist ja eine Prophezeiung. Fürwahr, er wird unsere Leiden tragen, er wird unsere Schmerzen auf sich nehmen und wir werden ihn für bestraft halten als einen von Gott geschlagenen und niedergebeugten. Um unserer Übertretungen willen wird er verwundet werden. Um unserer Missetaten willen wird er zerschlagen werden. Die Strafe zu unserem Frieden wird auf ihm liegen. Durch die Striemen, die er erleidet, wird uns Heilung werden. Und so weiter und so fort. Warum steht denn da die Vergangenheit? Warum steht da der Rückblick? Weil dies einmal Leute sprechen werden, in der tiefsten Erschütterung ihrer Seele, im Wehklagen und in der Buße, das endzeitliche Israel, wenn es vor dem Zerstochenen zusammenbricht und wenn sie sagen werden, du bist doch unser Messias, du Jesus von Nazareth. Und dann werden sie sagen am Ende der Tage, fürwahr, er hat unsere Leiden getragen. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Missetaten willen wurde er zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Durch ihn und seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg und Jehova hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, er tat seinen Mund nicht auf und so weiter. Das ist das endzeitliche Bußgebet Israels, das inmitten der Jahrwoche ins Leben gezeugt wird, zur Erkenntnis geführt wird und wo Gott dann, nachdem er es sich anverlobt hat in Gerechtigkeit und Gericht, sich einen weiteren Teil der Verlobung vornimmt, es sich anverlobt in Gnade und Barmherzigkeit und in Treue. Selah empor, meine Stunde ist um, aber wenigstens noch im Hinblick auf den Kommenden gesprochen. Da sehen wir auch den kommenden Christus. Da möchten wir noch erwähnen, noch einmal Vers 3 bis 4. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran in flammendem Feuer, begleitet von heiligen Myriaden. 2. Thessalonicher 1. Seine Pracht bedeckt die Himmel, das ganze Weltall, und die Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es entsteht ein Glanz wie das Sonnenlicht. Strahlen sind zu allen Seiten ausgebreitet und das selbst ist die Hülle seiner Macht, seiner Herrlichkeit, seiner Energie. Und das ist nichts anderes als die Gotteswolke, die Wiederkehr der Gotteswolke der Schechinah. Und dieses ist das Zeichen des Menschensohnes, nicht das Kreuz am Himmel, sondern die Wolke der Energie Gottes. Im Lichte dieser Strahlungswolke, einer Segenswolke, einer Herrlichkeitswolke, kommt der Herr wieder im Glanz, um seinem Volke zu begegnen. Vers 10 bis 13. Es sahen dich, es zitterten die Berge. Eine Wasserflut fuhr daher, die Tiefe ließ ihre Stimme erschallen, zur Höhe erhob sie ihre Hände. Die Hoffnung der Toten im Totenreich auf den Messias. Und dann richtet er den Gesetzlosen. Vers 13. Du zogest aus zur Rettung deines Volkes, zum Heile deines Gesalbten. Du zerschmettertest das Haupt vom Hause des Gesetzlosen. Du hast entblößt seinen Grund bis zum Hals. Und dann wird er durch den Hauch seines Mundes den Antichristen vernichten und all sein Heer und dem ganzen satanischen Schwindel ein Ende machen. Du durchbohrtest mit seinen eigenen Spießen die Häupter seiner Scharen, welche heranstürmten, mich zu zerstäuben, mich zu atomisieren, deren Frohlocken es war, den Elenden im Verborgenen zu verschlingen. Auch das elende Israel am Ende der Tage. Auch wir gehen durch manche innere Not hindurch, durch manches Zornesbeben, durch manche Versuchung und Qual, durch manches Leiden. Und viele Gotteskinder, die solches Leiden, reden nicht davon, schließen den Mund, weil sie sagen, mich versteht ja doch keiner. Und sie schlucken all diese Dinge hinunter und gehen in ihrer Seele kaputt, vor allem die depressiven Gotteskinder. Und wenn man ihnen Gesetz predigt, dann schlägt man ihnen noch die Peitsche um die Ohren, statt sie innerlich aufzurichten. Psalm 138, 7-8. Inmitten des Zornesbeben offenbart er sein Erbarmen und zeugt ins Leben. Wenn ich inmitten der Drangsal wandle, wirst du mich beleben, ins Leben zeugen. Wider den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken und deine Rechte wird mich retten. Jehova wird es für mich vollenden. Jehova, deine Güte wird ewiglich. Lass nicht los die Werke deiner Hände. Amen.